Die Chronologie der Ereignisse, wie in einem Geschichtsbuch aufgelistet. Und das interessiert keinen Menschen. Das ist langweilig. Ja, und wenn es spannend ist, dann fühlen sich die Menschen angesprochen, dann hören die zu. Wir brauchen diese jungen Menschen und wir müssen diese jungen Menschen retten vor den negativen Erzählungen. Ganz wichtig, ja, weil die haben noch so viel Zukunft vor sich. Und das Managen, Zahlen, Daten, Fakten, Planen, Steuern, Kontrollieren, das macht in Zukunft KI. Also ein Manager, der sich darüber definiert, der wird vom Markt verschwinden. Das Entscheidende ist, und das ist die Kunst, diese Zahlen, Daten, Fakten in Geschichten zu übersetzen.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute spreche ich zum dritten Mal mit Anne M. Schüller. Und wer ihre Arbeit kennt, der weiß, wenn es um Zukunft, Unternehmen, Kunden, Menschen und Veränderung geht, dann bleibt es bei ihr nie bei wohlklingenden Schlagworten. Ihr neues Buch heißt Narrative für eine bessere Zukunft und der Untertitel bringt den Anspruch auf den Punkt, wie kraftvoll erzählte Geschichten unser Leben und die Arbeitswelt positiv wandeln. Und ich bin sehr froh, dass sie mir jetzt zugeschaltet ist und sage Hallo nach München. Hallo Anne.
Ja, hallo an die Hörer und Hörerinnen. Und ich bin gerade baff, dass wir schon zum dritten Mal zusammen sind. Ein eingespieltes Team sozusagen.
Ja, gut, genau.
Gut.
Also, was auf den ersten Blick vielleicht nach Kommunikation oder Storytelling klingt, der Name deines Buches, tatsächlich geht es ja um viel mehr, um die Frage, welche Geschichten wir uns über die Zukunft erzählen und welche Geschichten Unternehmen prägen und warum Zahlen allein Menschen nicht bewegen. Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, über die Macht von Geschichten zu sprechen?
Ja, also wir haben uns leider in den letzten Jahren und jetzt auch in diesem Jahr noch verstärkt zunehmend mit negativen Narrativen umgeben. Ja, wir haben dieses Dauergenörgel, schuld sind immer die anderen und alles sieht so düster aus und unsere Zukunft ist dystopisch. Und ja, die Unternehmen gehen kaputt, weil die Umstände ganz dramatisch sind. Also wir hören eigentlich nur rauf und runter negative Geschichten. Ja, wir hören die sogar ständig im privaten Gespräch. Also wenn ich mal sage, mir geht's blendend, dann höre ich immer so Sachen wie, oh, das hört man selten. Also offensichtlich erzählen andere Menschen das sofort ihr Leid, wenn sie mit jemandem kommunizieren. Und das sind natürlich alles Entwicklungen von Social Media, ganz zu schweigen. Das sind natürlich alles Entwicklungen, die sehr ungünstig sind, weil die trainieren unser Hirn eben auf das Negative. Ja, unsere Hirn arbeitet ja nach dem Motto Use it or lose it. Das heißt, was wir oft benutzen, wiederholen, das wird verstärkt. Und was wir gar nicht mehr machen, das verlieren wir postwendend, über Nacht. Also das geht sehr schnell. Und wenn wir uns so sehr daran gewöhnen, dass es normal ist, eben diese negativen Geschichten zu erzählen, können wir uns jetzt schon vorstellen, was das mit unserem Hirn im Privaten macht und was, wenn wir diese Geschichten in der Arbeitswelt und in der Wirtschaft, auch in der Politik immer mehr hören, was das mit den Menschen in der Arbeitswelt und letztlich der ganzen Gesellschaft macht. Ja, also wir bewegen uns quasi jetzt im Moment an so einer Abbruchkante und wir reden uns selbst in den Abgrund.
Ich nehme an, das hat sich auch persönlich motiviert, dieses Buch zu schreiben.
Ja. Also ich hatte ja schon mein letztes Buch, da kennen wir uns auch schon her, das hieß ja Zukunft meistern. Und da habe ich eben diese Zukunftsszenarien aufgemacht. Und ich habe dann in der Arbeit mit dem Buch bei den Unternehmen immer mehr festgestellt, was uns überhaupt fehlt. Das sind eben diese positiven Zukunftsgeschichten und die Zukunftserzählungen der Unternehmen jetzt zum Beispiel. Was uns auch fehlt, sind Zukunftserzählungen in der Politik. Ja, auch dort reden wir ja letztlich ständig darüber, was alles nicht funktioniert. Und solange uns diese Geschichten fehlen, ja, haben wir überhaupt keine Motivation und können wir uns auch gar nicht vorstellen, wie Zukunft für uns aussehen kann. Ja, das heißt, eine gute Zukunft beginnt immer mit Geschichten. Die Zukunft ist noch nicht da, wir müssen uns die vorstellen können. Und so arbeitet unser Hirn. Unser Hirn denkt immer in Bildern und Geschichten. Unser Hirn transformiert alle Zahlen, Daten, Fakten letztlich in Form von Geschichten. So arbeitet unser Gehirn. Und wenn wir keine Zukunftsgeschichten erzählen, dann kann unser Hirn auch gar nicht arbeiten, hat gar kein Material, um sich was Positives auszudenken. Und eben noch dramatischer, wenn es negative Geschichten sind, dann driftet das alles ins Negative ab. Ich habe also festgestellt, was uns hauptsächlich fehlt, schmerzlich fehlt im Moment in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in den Unternehmen und auch im privaten Bereich, sind die positiven, konstruktiven Aufbruchnarrative, die guten Geschichten.
Wenn man Managerinnen und Manager so hört, dann hört man ja öfters mal, am Ende zählen nur Daten, Fakten und Zahlen.
Ja.
Aber du sagst ja ganz klar, Storytelling ist nicht nice to have, sondern auch Führungs- und Veränderungskompetenz.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wir müssen im ersten Schritt eben verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und wie ich das schon sagte, unser Hirn übersetzt alles in Bilder und Geschichten. Und das wissen wir eigentlich auch. Das ist gesunder Menschenverstand. Wenn wir uns nur ein bisschen selbst beobachten, dann würden wir das feststellen. Wir haben einen Gedanke und zack, taucht in unserem Hirn eine Geschichte dazu auf. Wir nennen das auch Kino im Kopf. Also wir benutzen auch diese Begriffe. Wir träumen ja auch in Form von Geschichten. Alles in unserem Gehirn spielt sich eben in Geschichten ab. Und deswegen werden Zahlen, Daten und Fakten im Gehirn so schlecht verarbeitet. Das wissen wir ja auch. Eine Zahl geht zum einen Ohr herein und zum anderen wieder heraus. Ja, wir wissen das vom Unterricht in der Schule, zum Beispiel Geschichtsunterricht. Die Zahlen, die Jahrhundertzahlen im Verlauf der Geschichte, die haben wir alle vergessen. Aber sobald sich eine Geschichte auf eine Geschichtenart und Weise erzählen lässt, da bleibt sie uns im Gedächtnis. Und in den Unternehmen wird das gar nicht gesehen. Also zum Beispiel, ja, jedes Unternehmen, also selbst die schon Jahrzehnte alt sind, Jahrhunderte alt sind, die gibt es ja auch, die haben eine spannende Gründungsgeschichte. Und die haben ganz viele tolle Geschichten, wie sich das alles im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und was sehen wir auf einer typischen, klassischen Unternehmensseite? Die Chronologie der Ereignisse, wie in einem Geschichtsbuch aufgelistet. Und das interessiert keinen Menschen. Das ist langweilig. Ja, und wenn es spannend ist, dann fühlen sich die Menschen angesprochen, dann hören die zu. Und das können wir von Start-up zum Beispiel lernen. Die erzählen immer spannende Gründungsgeschichten. Ja, und das fesselt uns. Und dann sehen wir plötzlich auch, warum es so wichtig ist und so wertvoll ist, beispielsweise dem guten Zweck, ja, dem sich ein Start-up-Unternehmen ja eben auch oft verschreibt, dem zu folgen und da mitzumachen als Mitarbeiter oder da gerne zu kaufen, weil man das unterstützt, weil man die Story dahinter unterstützt und nicht, weil das uns sagt, wir sind vor 3 Jahren gegründet und hatten 5 Mann am Anfang an Bord und jetzt sind wir 100. Ja, also das sind diese Zahlen, die interessieren uns nicht und leider führen die Manager fast ausschließlich über Zahlen. Ja, also ich habe die immer ständig dann natürlich auch bei mir in den Workshops. Ja, die sagen so Dinge wie, ich bin doch kein Märchenonkel. Ja, als wenn es eine Schande wäre, eine Geschichte zu erzählen. Ja, oder ich mache mich selbst daran fest oder ich werde daran gemessen. Ja, das ist der nächste Schritt, dass ich Zahlen beherrsche. Ja, dass ich Kennzahlensysteme implementiert habe, dass ich meine Dashboards managen kann. Ja, und ich sage, das ist das, was wir in Zukunft am wenigsten brauchen. Ja, das Managen. Ja, Führung oder Leadership und drüber hat ja immer Führungsaspekte und hat Managementaspekte. Und das Managen, Zahlen, Daten, Fakten, Planen, Steuern, Kontrollieren, das macht in Zukunft KI. Also ein Manager, der sich darüber definiert, der wird vom Markt verschwinden. Ja, der wird ersetzt werden. Und die sich in Menschenexpertise trainieren und die Erzählkunst, also all das, was so wertvoll ist für die Zukunft, die da eine Metrise erlangen, das werden die Führungskräfte der Zukunft sein, sozusagen die Future Leader.
Was macht eine Führungskraft anders, die narrativ führen kann?
Also zunächst einmal ganz ohne Zahlen, Daten, Fakten geht es natürlich nicht. Ja, die sind einfach auch wertvoll im Wirtschaftsverlauf, ganz klar. Das Entscheidende ist, und das ist die Kunst, diese Zahlen, Daten, Fakten in Geschichten zu übersetzen. Ja, ich nenne da auch gerne mal ein Beispiel, weil an der Stelle können Manager nicht mal Beispiele benennen, wie sowas aussehen kann. Es gab vor vielen Jahren ein großes Unternehmen, IBM. Das war zum wiederholtesten Mal in der Krise und es kam jemand Neues an Bord, der sollte die Firma retten, Lou Gerstner. Und der kam ursprünglich gar nicht aus der IT-Welt. Und das Erste, was er gemacht hat, er hat den Menschen zugehört. Ja, im Management sprechen wir so gerne von Management by walking and talking around. So als müssten die Manager ständig die Mitarbeiter fluten mit Zahlen, Daten, Fakten, mit Motivationssprüchen und so weiter und so fort. Oder mit Schreckgespenstern, ja, wenn die Mitarbeiter nicht endlich spuren, dass die, wie schlimm es dem Unternehmen dann ergeht. Und der hat sich zunächst informieren wollen. Der hat sich zunächst Einblicke verschaffen wollen und der hat zugehört. Also Management by walking and listening around. Ja, das wäre eine neue Form des Managements. Story listening gehört eben dazu als Vorstufe des Storytelling. Und der hat dann immer so diese Worte gehört, wir sind ein Elefant. Ja, wir sind ein Dinosaurier, klar, schon lange und groß und schwer geworden, aber vor allen Dingen ein Elefant. Und er sagte, ja, im Elefanten, da steckt auch Stärke und im Elefant, da steckt auch Weisheit, also all das Wissen aus der Vergangenheit. Ein Elefant ist allerdings auch behäbig, ja. Und wir wollen ein Elefant bleiben, aber wir werden ein tanzender Elefant. Ja. Und nur dieses eine Wort, der tanzende Elefant, der kreiert sofort das Bild im Kopf. Und der kreiert auch in den Menschen eine Idee davon, das ist was Positives, das ist was Konstruktives, das kann auch Spaß machen. Und da will ich ein Teil davon sein. Ja, das heißt, das erzeugt oder auch lässt ausbrechen diese intrinsische Motivation. Und diese intrinsische Motivation, die entsteht eben über das Geschichtenerzählen, indem es einen Grund gibt, ein Anliegen gibt, weshalb ich als Mitarbeiter da beitragen soll und warum das auch mein Baby werden soll. Also Mitarbeitern folgen nie Zahlen, Daten, Fakten, die folgen Anliegen, die sinnstiftend sind und Bedeutung verleihen. Deswegen funktioniert das im klassischen Management eigentlich nicht, ja, weil auch eine Zukunftsstrategie, die besteht vor allen Dingen aus Zahlen, Daten, Fakten, dass man groß werden möchte, ja, Marktführer werden möchte, ja, und bestimmte Ergebnisse, Quartals- oder Jahresergebnisse erreichen möchte.
Auch Gründer müssen erstmal einen Businessplan aufstellen.
Ja, natürlich. Ja, und die erzählen aber auch bei ihren Pitches, erzählen die sofort die Story. Also der Investor will die Story hören. Weil der Investor will die Leidenschaft dieser Menschen sehen. Ja, der will spüren. Also die packen das und die schaffen das. Das sind nicht nur Zahlen, die in den Raum geworfen werden. Das ist easy. Ich kann jede Zahl, die ich will, kann ich auf eine Folie schreiben. Ja, aber ob ein Gründer auch wirklich den Mut hat und die Tatkraft hat und das Durchhaltevermögen hat, das erkenne ich sofort, wenn ich den Geschichten erzählen lasse. Ja, weil über das Geschichten erzählen lassen verlieren wir diese Kontrolle über das Analytische und der Mensch in uns, der bricht zutage. Und die Kraft dieses Menschen und die Energie und die Leidenschaft und die Inbrunst dieses Menschen und der Optimismus und die Zuversicht, all das bricht über die Geschichte zutage und das will der Investor sehen. Und wenn er das wahrgenommen hat, dann sagt er, dem kann ich mein Geld anvertrauen. Also da spielt dieses Vertrauen in den Menschen, in die Person, spielt da eben auch eine entscheidende Rolle. Und mehr davon könnte vielen Managern in klassischen Unternehmen sehr, sehr gut tun.
Ein sehr starkes Kapitel in deinem Buch handelt von Veränderungsnarrativen.
Ja.
Also, wenn Sprache Fortschritt blockiert, da denkt man ja sofort an Sätze wie, das haben wir schon immer so gemacht, das rechnet sich nicht, das passt nicht zu uns. Und dann braucht man ja auch gar nicht weiter darüber nachzudenken. Aber warum sind solche Phrasen so gefährlich?
Ja, es ist immer die Frage, wie man das erzählt. Ja, ich kann es eben negativ erzählen oder ich kann es positiv erzählen. Ja, dass wir uns in diesen schnelllebigen Zeiten verändern müssen, ist ja selbstverständlich. Ja, und viele Unternehmen sind da noch in ihren Change-Projekten. Und ich sage, Change ist heute immer. Ja, das geht heute so schnell. Wir sind in Hypergeschwindigkeits-Wildwasserzeiten unterwegs. Wir haben ständig Change. Ja, also die Mitarbeiter müssen sich dran gewöhnen, dass sie sich ständig verändern. Ja, und wenn ich dann bei Change-Projekten bleibe, da gibt es schon wieder diese Horror-Stories. Ja, da sind diese klassischen Change-Kurven, die dann gern gemalt werden. Basis dafür ist eine Sterbeforscherin. Ja, die hat erforscht, durch welche Kurve, Leidenskurve sozusagen die Trauernden gehen in diesen Sterbeprozessen. Ja, und damit wird das verglichen. Ich sage, das ist doch absurd. Ein Unternehmen will doch nicht sterben. Ein Unternehmen will leben. Ja, und dann darf ich doch die Mitarbeiter nicht durch ein Tal der Tränen schicken. Also da kommen all diese negativen Begriffe. Und dann sage ich, wieso macht ihr das so? Und dann sagen die genau das. Das haben wir immer schon gemacht. Change-mäßig so vorzugehen, das steht in den Lehrbüchern. Das machen doch alle so. Das haben wir an der Uni gelernt. Ja? Und alles wabert in einer so negativen Wortwahl. Und dann wundert man sich, dass Change-Prozesse misslingen. Ja? Und man versteht nicht mal, es gibt genügend Menschen, vor allen Dingen in klassischen Unternehmen, die sind doch froh, dass es endlich Veränderungen gibt. Dass sich endlich was tut, ja, dass man endlich in KI macht, wo andere schon seit 2 Jahren zugange sind und wo man sozusagen Vorletzter ist. Die sind doch froh, wenn sich die Dinge verbessern, effizienter werden, moderner werden, weil man dann auch neue, frische, junge Kollegen damit anlocken kann. Viele Menschen sind froh, wenn es in die Veränderung geht und sehr viele Menschen sind neugierig und lieben Fortschritt, ja, und sind sofort dabei, wenn es das neueste Gadget vom Neuen gibt. Und wie schnell haben wir zum Beispiel jetzt im privaten Leben uns auch mit KI-Tools beschäftigt, ja, weil es eben auch interessant und spannend war, was Neues war und wir gesehen haben, wow, ja, wir waren ja überrascht, was die plötzlich alles schon konnte. Das heißt, man hat im Unternehmen dann auch völlig falsche Vorstellungen davon, was die Mitarbeiter anmacht, wofür die gerne gehen wollen. Und all das führt dann dazu, dass Change-Prozesse misslingen. Ja, das heißt, wir müssen aufhören zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht, sondern wir müssen beginnen damit, wie können wir es in Zukunft anders, besser machen, damit endlich der Sprung mit beiden Beinen nach vorne in die Zukunft eben gelingt. Und das hat eben viel mit Worten zu tun. Und falsche Worte gehen in die richtige Richtung. Und die richtige Wortwahl, eine positive, konstruktive Wortwahl, bringt auch Change- und Transformationsprozesse sehr, sehr schnell voran.
Wenn man jetzt aber in so einer Schiene ist, und ich glaube, man hört immer, dass die Deutschen besonders viel rumnörgeln und rumjammern, wie kann man das ändern?
Ja, also das sind nicht nur die Deutschen, das sagen die Franzosen auch über sich. Ja, les râleurs, also das sind so typische Rumnörgler. Ja, ich war letzte Woche, hatte ich in Österreich zu tun, die sagten, die Österreicher sind so Rumnörgler. Na, also entweder, das hat jetzt inzwischen alle infiziert, aber es hat eben tatsächlich nicht alle infiziert. Ja, die junge Welt hat es nicht infiziert, die junge Start-up-Welt zumindest hat es nicht infiziert. Ja, es ist leider so, dass es sehr viele junge Menschen betroffen macht, die einfach für sich schon gar keine gute Zukunft mehr sehen und die beginnen sich zu fragen, wofür soll ich mich anstrengen? Ja, wofür soll ich meine ganze Kraft in ein Unternehmen investieren, wenn die mir ständig erzählen, dass alles den Bach runtergeht? Ja, wir brauchen diese jungen Menschen und wir müssen diese jungen Menschen retten vor den negativen Erzählungen, ganz wichtig, ja, weil die haben noch so viel Zukunft vor sich. Ja, und das ist der springende Punkt. Also wenn sehr, sehr, wir beide sind ja auch nicht mehr die Jüngste, mein Lieber. Ja, aber da gibt es auch solche und solche. Ja, es sind solche, die trauern nur der angeblich guten Vergangenheit hinterher und leben eigentlich nur in ihren Vergangenheitsgeschichten. Und dann gibt es genauso viele, die einfach sagen, ja, und da ist noch viel Leben auch vor meinem Leben und jeder Tag zählt. Und wie hole ich das Beste aus meinem persönlichen Leben und dann aus dem Leben des Unternehmens heraus? Also wir müssen einfach dahin kommen, dass wir das Positive sehen, dass wir auch Mindset zumindest erkennen, ja, auch wenn ich sehr, sehr optimistisch bin, ich bin ja nicht blind optimistisch, ja, ich bin wachsam optimistisch, ich weiß ja genau, wenn ich ins Neuland gehe, dass es da durchaus auch Risiken gibt oder wenn ich in den Dschungel gehe, ins Abenteuerland, ja, dass nicht alles nur gut ist, das weiß ich ja. Ja, aber weil ich es weiß und weil ich mich damit beschäftige, kann ich diese Gedanken dann auch beiseite schieben. Ich habe ja einen Notfallplan in der Schublade und jetzt beschäftige ich mich eben voll und ganz mit dem Guten. Das erste ist ein Mindset. Also wir müssen tatsächlich dieses Mindset wieder in eine positive Richtung bringen und dann werden auch die positiven Geschichten erzählen. Weil unser Hirn hört uns die ganze Zeit zu. Ja, wenn wir uns negative Geschichten erzählen, sagt unser Hirn, hey, willst du haben, krieg ich dir hin. Use it or lose it. Jede Nacht wird im Gehirn umgebaut und alle Nervenzellen, die nicht verwendet werden, die verschwinden und alle Trampelpfade, wenn die negativ sind und in den düsteren Wald hineinführen und nicht wieder heraus, wenn alle den gehen, dann folgen alle diesem schlechten Weg nach. Also wir müssen einfach ein bisschen mehr verstehen, was auch bei uns im Hirn abgeht. Und dann müssen wir uns überlegen, wie können wir das besser machen in Zukunft.
Ja, du hast ja dem Katastrophendenken den Begriff Anastrophe gegenübergestellt, also die Kehrtwende zum Guten.
Ja, ja, ja.
Ein starker Gedanke. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Oder was würdest du Unternehmen raten? Wie kann man denn, da ist ja eine Gruppe von Menschen, das ist ja nicht einer. Und das ist ja auch oft ein dynamischer Prozess, wenn solche negativen Gedanken anfangen. Wie kann man das tatsächlich praktisch angehen?
Also wenn wir in Veränderungs-, Change-, Transformationsprozesse hineingehen, das Wichtigste, was wir zunächst erkennen müssen, die Menschen sind alle verschieden. Eine Binse. Ja? Gesunder Menschenverstand. So, aber es wird in den Change-Prozessen eben nicht gemacht. Ja? Es gibt Menschen, die sind sehr veränderungsfreudig, die Vorreiter sozusagen. Und dann gibt es Menschen, die sind eher ängstlich, auf der sicheren Seite, die Nachzügler sozusagen. Ja, und in den Change-Prozessen, die Verantwortlichen sagen, wir müssen aber alle mitnehmen. Und ich sage, ihr müsst nicht alle mitnehmen, weil bis ihr auf den Letzten wartet, der endlich bereit auch ist, gezwungenermaßen mit euch in den Change zu gehen, Da seid ihr zu spät dran. Die Zeit habt ihr gar nicht. Ja? Geht mit den Vorreitern voran. So, und das sind in Prozent plus minus 10% aller Menschen in, hier im mitteleuropäischen Raum sind Vorreiter. Ja, wir haben sehr viele verloren, weil es gab sehr schlechte Zeiten, auch bei uns in Europa. Und da sind die Menschen ausgewandert. Und wer ist natürlich ausgewandert? Wer anderswo an eine gute Zukunft glaubte. Also die Vorreiter, die Mutigen, die Optimistischen, ja, die sagten, hier kann ich nur verlieren, es gibt aber ein neues, eine neue Welt, sozusagen ein neues Land, und die sind unter beschwerlichsten Bedingungen, sind die in Bremen, kann man sich das im Auswanderungsmuseum angucken. Da sind Millionen, ja, Deutsche alleine und ganz viele Iren und andere Nationalitäten sind dann ins gelobte Land sozusagen nach Amerika gegangen, weil sie sich dort mehr versprachen. Ja, und die haben sehr, sehr viel riskiert, weil sie einfach auch so viele Chancen eben gesehen haben. Das heißt, wir haben in Deutschland viele von denen verloren. Also es gibt viele Gründe, weshalb wir nicht mehr allzu viele haben, die so positiv denken und warum wir so ein bisschen so zu den Nörglern auch geworden sind, die nur das Schlechte irgendwie erkennen können. Aber die sind in den Unternehmen. Ja, wenn ich aber in Unternehmen diese Menschen nicht zu Wort kommen lasse, ich nenne die ja Übermorgengestalter. Ja, das, ich habe ja auch einen Begriff dafür kreiert. Vorreiter, Vordenker, Pioniere, die nenne ich Übermorgengestalter, weil die sich mit der Zukunft, mit dem Übermorgen des Unternehmens beschäftigen. Die haben Ideen, die würden auch gerne wollen, aber man gibt denen oft nicht die Spielwesen, Wiesen und den Raum, um ihre Ideen zu präsentieren. Ja, die werden gerne als Querulanten und als Störer benutzt. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten will man diese Störer gar nicht haben. Eine Führungskraft will, dass die Dinge laufen, dass es einigermaßen funktioniert. Und wer jetzt noch mit neuen Ideen kommt, der stört. Ja, und dann werden die mundtot gemacht und dann bringen die ihre Ideen nicht mehr ein. Die werden ganz leise. Man nennt das das große, ich nenne es das große Schweigen. Oder die verlassen das Unternehmen und gehen in ein junges Unternehmen, in ein Start-up-Unternehmen, ja, ein Unternehmen, das boomt oder was das Perspektiven hat in der Zukunft und die, wo die Wortwahl eine optimistische und eine gute ist. Das heißt, es gibt viele Unternehmen, die haben all diese verloren, die haben nur noch Ja-Sager, die haben nur noch Mitmacher, die haben nur noch Dienst nach Vorschrift, Abarbeiter, und mit denen kann man eine gute Zukunft natürlich nicht reißen. Ja, das heißt, ich müsste, wenn ich die nicht mehr habe, eben ein paar Vorreiter an Bord holen und die mit ihren neuen Ideen mal machen lassen. Und diese Vorreiter, die 10%, die gehen als Erste in den Change-Prozess, weil die wollen. Die wollen in den Change-Prozess.
Die können auch andere mitziehen.
Ja, und das ist deren Gene. Ja, und das Einzige, was jetzt passieren muss, die müssen heil wieder zurückkommen. Die müssen überleben sozusagen. Ja, und die müssen den Daheimgebliebenen sagen, da ist Abenteuerland. Ja, und es ist mühsam. Ja, und wir müssen noch viel beackern. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn ich in dem Bild auch vom Auswandern bleibe. Ja, aber es ist meilenweit ist ein Raum von Möglichkeiten da. Ja, und diese meilenweiten Möglichkeiten, die haben wir jetzt auch in diesen Zeiten, ja, wo wir digital und Technologie und Green, also alles, was Klima und Zukunft und Umwelt ist, wo wir das alles zusammenbauen können. Ja, wir haben in Deutschland auch unglaubliche Metrise dafür, weil wir brauchen da sofort wieder Ingenieurtum auch. Ja, wenn wir die Dinge zusammenbauen, das ist nicht nur digital, das hat immer auch mit Maschinen zu tun, also mit sehr anfassbaren Dingen zu tun. Also die Chancen sind unendlich, sind die da, und die Vorreiter erkennen, die kommen nach Hause, und dann gibt es die frühe Mehrheit. Ja, die legen sozusagen Trittschalle über den wilden Fluss und die frühe Mehrheit geht. Und dann gibt es noch eine späte Mehrheit, die braucht dann Brücken, damit sie völlig sicher und trockenen Fußes ins Neuland kommt. Und das müssen wir im Wesentlichen verstehen. Und wenn wir Change-Prozesse so angehen, also so bald wie möglich starten wir mit den Vorreitern los. Wir geben denen Spielwiesen, wir lassen den Raum, viel Gutes, Interessantes, Neues, Fortschrittliches, Innovatives damit einzubinden. Und dann ganz wichtig, wir versuchen es erst. Das ist der Test, ins Neuland zu gehen und da mal zu gucken und zurückzukommen und zu locken und dann die frühe und dann die späte Mehrheit nachzuziehen. Das ist ein Change-Prozess und ein Transformationsprozess. Und wenn du das hörst, das klingt ja nur logisch, es so zu machen. Das ist gesunder Menschenverstand. Aber leider ist im Management ganz vielen irgendwie der gesunde Menschenverstand abhanden gekommen, weil wenn man nur noch Zahlen, Daten, Fakt dann verliert man auch seine Intuition und seinen gesunden Menschenverstand zu trainieren. Leider.
Also den Menschen wird es ja auch nicht leicht gemacht, ne? Wenn man noch der Generation anhört, die noch Tagesschau oder sowas schaut, dann sieht man ja nur Katastrophen und in der Welt und keine Lösung und der eine Politiker schimpft auf den nächsten und so weiter. Und wir leben ja auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz, Fake News und Empörung. Kann uns künstliche Intelligenz vielleicht sogar helfen?
Oder ja, natürlich.
Wie siehst du das?
Ja, also künstliche Intelligenz ist wie alles per se neutral. Ja, künstliche Intelligenz wird ja nicht gemacht, also in der Regel nicht gemacht, um Böses zu tun, sondern die hat das Potenzial in sich, sehr viel Gutes oder natürlich auch Böses zu tun. Und jede Technologie hat dieses Potenzial in sich. Ja, elektrischer Strom ist was Wunderbares. Ich kann aber damit auch elektrische Stühle bauen. Messer ist was Tolles. Messer und Gabel ist was Tolles. Ich kann damit aber auch Menschen verletzen. Ja, das Feuer, ja, das hat uns ja überhaupt erst Zivilisation letztlich in unsere Höhlen gebracht. Es war aber immer auch destruktiv. Ja, das heißt, jede neue Technologie hat das Potenzial, Positives oder Negatives zu bewirken. Und wir müssen uns das Negative angucken. Wir dürfen die Augen davor nicht verschließen. Also kein blinder Optimismus, kein blauäugiger Optimismus. Und an uns liegt es, die Chance zu sehen. Ja, und es sind immer Menschen mit bösen oder guten Intentionen, die der KI dann eine entsprechende Richtung geben. Und das Entscheidende ist, dass wir eine humanistische digitale Intelligenz bauen. Ja, zumal, wenn die jetzt sich verselbstständigt und selbstständig Entscheidungen trifft, dann muss sichergestellt sein, dass das den Menschen zugutekommt, dass es humanistische und moralisch und ethisch wertvolle Entscheidungen sind, die KI da trifft. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich auch habe, dadurch, dass wir die KI ja jetzt mit all diesem Negativ Mist, ja, trainieren, ja, speziell auch in den sozialen Netzwerken, die dann wiederum durch Algorithmen verstärkt werden, lernt die KI halt auch sehr viele negative Schattenseiten des Menschlichen kennen. Ja, und die humanistische, die gute Intelligenz, die verstärkt das Gute und leider die andere verstärkt auch das Schlechte. Also im Verstärken kann die KI eben sehr viel mehr Gutes, leider eben auch sehr viel mehr Schlechtes vollbringen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und wir müssen alle gemeinsam, und da ist jeder Einzelne gefragt, dazu beizutragen, das Positive zu stärken. Ja, was in den sozialen Netzwerken zum Beispiel bedeutet, klick kein Mist. Ja, weil erst durch das Klicken und durch das Kommentieren, ja, auch wenn ich eine gute Intention habe und was Negatives richtigstellen möchte, dann kommentiere ich und dann klicke ich und dann erzeuge ich dadurch weitere Kommentare. Und das ist ja dieser Teufelskreis, der entsteht. Es liegt letztlich an jedem Einzelnen. Wir müssen es aber alle erkennen, um es dann gemeinsam besser zu machen.
Jetzt ist dein Buch ja gerade erschienen und die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht Lust darauf, sich da näher mit zu beschäftigen. Welches Kapitel ist so aus deiner Sicht das, wo man am meisten mitnehmen kann?
Naja, also alles. Die Menschen kommen ja mit verschiedenen Intentionen auf das Buch zu. Jedes Kapitel ist eigentlich wichtig. Ja, das Einstiegskapitel spricht eben von Narrativen. Ich mache hier auch den Unterschied. Es gibt auch den Unterschied. Ein Narrativ ist eine Geschichte mit Bedeutung. Ja, das heißt, hier wird eine Geschichte, egal ob positiv oder negativ, mit Bedeutung aufgeladen. Es ist sozusagen wie ein Gebäude, das gibt den Rahmen. Und dieser Rahmen ist eben ein schöner oder es ist etwas sehr Gruseliges. Und zu verstehen, ja, wie diese Narrative wirken, konstruktive, destruktive Narrative, und wie wichtig jetzt eben gerade in diesen Zeiten die konstruktiven Zukunftserzählungen sind, das ist sozusagen die Einführung. Dann der erste große Teil beschäftigt sich mit den Menschen selber. Also Menschen müssen erstarken. Wir haben eine erschöpfte Gesellschaft, wir haben einen erschöpften Planeten, wir haben erschöpfte Menschen mit wenig Zuversicht und die müssen wieder erstarken. Und wie das gelingt, wie man aus so einer Opferhaltung auch rauskommt, auch aus diesen negativen Selbsterzählungen rauskommt, davon handelt der erste Teil. Und mit diesen erstarkten Menschen, die sich auch selber helfen können in aller Regel, gehe ich dann in die Arbeitswelt. Und da findet jeder, sehr, sehr viele, jede Führungskraft, jeder Mitarbeiter, jede Unternehmensorganisation findet da sehr viele Tools auch. Also im Buch sind 40 Tools. Wie mache ich das ganz konkret? Wie sich die Unternehmen selber helfen können, in diese Richtung, die ich da eingangs beschrieben habe, zu gehen. Und der dritte Teil beschäftigt sich dann mit der Zukunft. ja, wo ich eher darüber schreibe, wie müssen wir unsere Zukunft gestalten. Eben in dem Wissen, jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, dass sich eine positive Zukunft entwickelt. Jeder von uns kann mitmachen und zum wertvollen Mitgestalter werden, dieser notwendigen positiven Zukunft, indem er beginnt, eben konstruktive Aufwindgeschichten in die Welt zu bringen, weiterzutragen und auch weiter zu empfehlen. Und diese positive Zukunft, die hat natürlich logischerweise ganz viel mit KI oder modernen Technologien zu tun. Und die hat natürlich auch ganz viel mit dem Wohlsein unseres Planeten zu tun. Ja, weil wir müssen Mutter Erde, eine Mutter kann immer nur dann das Beste für ihre Kinder tun, wenn sie selber gesund und stark ist. Ja, und wir, jeder Einzelne von uns trägt dazu bei, jeder kann den Teil dazu geben, den er eben auch geben kann. Es müssen nicht wenige alles geben, sondern jeder trägt dazu bei, sowohl beim Thema Green als auch beim Thema Digitalisierung, trägt das dazu bei, konstruktiv, positiv, was er nach bestem Wissen und Gewissen beitragen kann.
Narrative für eine bessere Zukunft, wie kraftvoll erzählte Geschichten unser Leben und die Arbeitswelt positiv wandeln können, ist erschienen im Verlag Wahlen, hat 231 Seiten und ab sofort zu bekommen. Ich hatte das Glück, das mir schon anschauen zu können. Ich kann es sehr empfehlen und ich danke dir sehr für noch weitere Einblicke.
Gerne, gerne, immer wieder.
Also wir haben darüber gesprochen, warum Geschichten weit mehr sind als hübsche Verpackungen und sie prägen unser Selbstbild, unsere Entscheidungen, unser Unternehmen und unseren Blick auf die Zukunft. Das hat Anne sehr schön nochmal deutlich gemacht. Und vielleicht wichtigste Botschaft aus diesem Gespräch ist, eine bessere Zukunft beginnt nicht erst mit Maßnahmen, Projekten, Strategien, Zahlen, Daten, Fakten. Sie beginnt mit der Geschichte, die wir darüber erzählen. Weitere Informationen finden unsere Hörerinnen und Hörer in unseren Shownotes, auch den Link zu dem Buch, den Kontakt zu Anne M. Schüller. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Ciao.
PR und Kommunikation.
Management-Themen bei Themenradio.